Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Paul Maar, einer der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren. Herzlich willkommen.
Danke.
Das Sams wurde verfilmt, Lippels Traum wurde verfilmt. Sie haben mehr als 20 Kindertheaterstücke auch geschrieben. Wie haben Sie sich das Kind in sich bewahrt?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich weiß es selber nicht genau. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu meinem Kind in mir. Und wenn ich schreibe, ist es oft so, dass ich mich in so eine Konzentration, fast in so eine Art Meditation versetze. Darf auch nicht gestört werden. Beim Schreiben ziehe ich mich immer zurück in die Einsamkeit. Und da steigen dann so Gefühle hauptsächlich, nicht nur Gedanken, Überlegungen, sondern Gefühle von mir auf, die ich als Kind hatte. Ich kann mich ganz genau erinnern, wann ich mal als Kind besonders glücklich war. Und man hat das Gefühl, dass man später als Erwachsener nie mehr ganz so enthusiastisch glücklich sein kann,
wie
manchmal als Kind, ja. Eben weil es zum ersten Mal ist. Ja, jetzt hat man schon viel erlebt, dann nimmt man das gelassener hin. Und ich kann mich aber auch erinnern an Situationen als Kind, wo ich sehr gekränkt war, wo irgendein besserwissender Erwachsener mich zurechtgewiesen hat und ich das völlig ungerecht fand. Und aus diesem Kindgefühl kann ich schöpfen und neue Geschichten für die jetzigen Kinder erfinden.
Nach einer Statistik der Deutschen Bühne gehören Sie auch zu den meistgespielten Theaterautoren in Deutschland. Das wissen die wenigsten.
Stimmt.
Sie müssen sehr fantasievoll und sehr produktiv sein. Sind Sie ein Workaholic?
Das war ich früher mal. Inzwischen, jetzt bin ich über 80, lasse ich das alles etwas gemächlicher angehen. Ich schreibe vielleicht ein Buch und ein Theaterstück im Jahr und das hat sich dann.
Und Sie haben eben gesagt, Sie ziehen sich zurück in die Einsamkeit und brauchen Ruhe. Gibt es da einen ganz besonderen Ort, an den Sie sich zurückziehen?
Ja, wir haben schon seit, ich schätze jetzt mal 25 Jahren, ein Häuschen auf dem Land in der Nähe von Bamberg gemietet. Also wir wohnen in Bamberg, normalerweise in der Altstadt. Und da ist es sehr umtriebig. Da kommen halt Freunde vorbei, der Verlag ruft an, Schulen rufen an, möchten eine Lesung, eine Buchhandlung. Also wenn ich da wäre, käme ich nie in die Konzentration. Deswegen ziehe ich mich in einen kleinen Ort, Birkenfeld, zurück. Der ist so klein, dass er nur eine dreistellige Telefonnummer hat.
Ganz selten geworden.
Ja, und da, das Haus liegt nah am Wald. Wenn mir nichts einfällt, dann gehe ich spazieren und ansonsten habe ich da meine Ruhe und komme in die Konzentration, die ich brauche.
Ihre erste Geschichte hieß Der tätowierte Hund. Wie landete dann der tätowierte Hund im Urwald?
Ja, das ist natürlich eine fantastische Geschichte und fantastischen Figuren ist alles möglich. Ja. Wobei ich mir im Nachhinein überlege, er trifft ja im Urwald einen Löwen, ja. Das ist ja auch nicht gerade korrekt.
Trifft man normalerweise nicht unbedingt im Urwald den Löwen.
Ja, bei Löwen eher auf der Savanne oder in der Savanne oder auf der Steppe wohnen. Aber ich wollte halt den König der Tiere einführen, der in meiner Geschichte auch so ein bisschen dümmlich ist fast. Und auf der anderen Seite diesen ganz merkwürdigen Hund, der ganz viele Geschichten auf seiner Haut trägt, die dort eintätowiert sind.
Sind das Außenseitergeschichten, weil Sie gerade auch sagen, diesen Löwen wollten Sie eher dumm darstellen? Ansonsten wird er so als der König der Tiere bezeichnet. Sie brechen ganz gerne mit den Klischees.
Das stimmt, wobei ich würde nicht sagen unbedingt dumm, aber ein bisschen dümmlich. Das ist etwas abmildernd, ja. Er hat auch manchmal ganz gute Ideen.
Es gibt
Ideen.
Auch gute Seiten am Löwen.
Ja, genau. Und er erzählt auch eine einzige Geschichte. Der Hund erzählt nämlich die ganze Zeit die Geschichten, die auf seiner Haut zu sehen sind. Und der Löwe weiß nur eine einzige Geschichte, nämlich die vom bösen Hänsel, der bösen Gretel und der lieben Hexe. Der Hund meint, die Geschichte hätte irgendwie anders schon mal gehört, ja. Aber der Löwe sagt, nein, genauso hat es ihm eine Hexe erzählt, die Arbeitskollegin von dieser Hexe, die damals im Ofen umgebracht worden ist.
Sie behalten sich die Nähe auch zu ihren Lesern bei und sind auch immer noch unterwegs auf Lesungen. Wir hören mal rein in ein Zuspiel. Ich habe im Archiv etwas gekramt und habe das Älteste genommen, was ich finden konnte.
Oh, bin ich
und
gespannt.
Zwar aus dem März 1979. Die Sendung hieß Unser Studio. Gast. Und da haben Sie den Kindern etwas vorgelesen. Mal schauen, ob Sie rauskriegen, aus welcher Geschichte das stammt.
Wir holen uns ein kühles Bier aus dem Fahrstuhl und spielen, bis der Müllschlucker 12 Uhr schlägt. Dann machen wir so langsam Schluss. Der Herr Knorps verabschiedet sich, steigt in den Kühlschrank und fährt nach unten. Wir stellen dann noch den großen Zeiger der Uhr auf 9, damit im Treppenhaus das Licht ausgeht, und sitzen noch ein bisschen beieinander, um der Musik in der Uhr zuzuhören. Unsere Wohnung ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich.
Sie nicken schon, Sie haben es sofort
erkannt. Das ist die gemütliche Wohnung, und in der neuesten Version hören wir nicht der Musik in der Uhr zu, sondern der Musik im Staubsauger. Das finden die Kinder noch lustiger.
Das heißt, es gibt natürlich auch Entwicklungen in den Geschichten. Auch die Moderne hält Einzug in ihren Geschichten. Inwiefern?
Ja. Naja, man kommt nicht umhin, um sich zu schauen und festzustellen, dass man eben nicht mehr im 19. Jahrhundert lebt, als die Brüder Grimm ihre Geschichten geschrieben haben, sondern dass die Kinder halt mit Smartphone und Computer unterwegs sind. Und man versucht auf der einen Seite diese moderne Welt nicht zu sehr zum Thema zu machen, das geschieht sowieso täglich bei ihnen, aber sie zumindest nicht ganz auszublenden.
Was ja dann auch Patchwork-Familien beispielsweise betrifft, Trennungen in Familien, Handys. Wie gehen Sie damit um? All diese Entwicklungen, taucht die auf?
Die tauchen auf, natürlich. Also es gibt ein Buch, das ich vielleicht besonders hervorheben will in diesem Zusammenhang. Das heißt Fremder Bruder, große Schwester. Und es enthält 12 einzelne Geschichten. Und in jeder Geschichte ist ein Kind im Mittelpunkt. Aber es ist gewissermaßen ein Roman in Geschichtenform, denn alle Kinder kennen sich und das Kind 1 kommt in der Geschichte wieder vor und spielt dort eine Rolle und das Kind 2 in der 8. Geschichte und so. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem Jungen, der mit seiner alleinerziehenden Mutter alleine lebt und sie ein bisschen so als, man möchte fast sagen, als Mannersatz behandelt. Sie sagt immer, mein großer Sohn und mein kleiner Mann, und er findet auch toll, dass er so für seine Mutter sorgt. Und dann geht sie auf einen Kongress nach München, kommt verändert zurück, und jetzt kommt ein neuer Mann ins Spiel. Und der hat auch noch einen Sohn dabei, ja, und das ist dann der fremde Bruder, den die Hauptperson erstmal völlig ablehnt.
Und das eben auch in Geschichten erleben zu können, ja, für die Kinder. Ja. Ein hintergründiges, freches Fabelwesen ist das Sams. Der Erfinder Paul Maar zu Gast in SWRs Leute. Können Sie sich an die Situation erinnern, als Ihnen die Idee vom Sams gekommen ist?
Ja, ganz genau. Und zwar ist die Hauptperson in meinem ersten Sams-Buch nicht etwa das Sams, sondern sein sogenannter Vater, der Herr Taschenbier. Ich kannte als Kind einen Menschen, der genauso war, wie ich Herrn Taschenbier beschrieben habe. Also sehr angepasst, schüchtern, ein bisschen ängstlich. Ich habe den als Kind oft gesehen und dachte, ach Mann, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude vermitteln könnte. Das kann man als Kind nicht. Aber als erwachsener Autor kann man sich hinsetzen, an den denken, ihn zum Leben erwecken, ihm einen anderen Namen, nämlich Taschenbier, zu geben. Und ihm dann ein Fantasiewesen zur Seite stellen, das all das verkörpert, was er eigentlich in sich hätte, aber nicht zulässt. Also er ist schüchtern, dann ist es frech. Er ist kontaktgestört, dann quatscht es jeden an. Er ist sehr, sehr melancholisch, ein bisschen ernst. Und dann muss es über seine eigenen Witze am meisten lachen. Dann wusste ich also schon mal, wie diese Figur aussehen könnte.
Aber die Struktur.
Die Struktur, wie sie sein soll, ja. Aber ich hatte noch keinen Namen, dann kam ich über die Wochentage drauf, also am Dienstag Dienst, am Mittwoch Wochenmitte, am Donnerstag Donner, am Freitag frei.
Genau.
Und am Samstag kommt das Sams.
Ja. Kann, glaube ich, jeder mitsprechen.
Viele, ja. Ich weiß es, viele Kinder. In Hamburg stand mal in einer Zeitung, ich glaube, es war das Hamburger Abendblatt, eine Glosse, dass die Hamburger Kinder neuerdings nicht mehr Sonnabend sagen, dieses schöne alte Wort, sondern immer Samstag. Und da sei bestimmt eine Woche voller Samstage dran schuld. Aber damit habe ich mir gewissermaßen ein faules Ei ins Nest gelegt, um mit einer Metapher zu sprechen. Denn überlegen Sie mal, wenn man das jetzt übersetzen will in andere Sprachen. Ja. Mein arabischer Übersetzer, ich habe ihn gefragt, wie heißen denn bei euch die Wochentage, sagte wörtlich übersetzt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag.
Schwierig.
Und so weiter. Ja. Und ich sagte, irgendwie soll am Dienstag Dienst sein und am Donnerstag Donner. Aber er hat eine sehr, sehr schöne Entsprechung gefunden, sodass ganz logischerweise am Samstag der Sams kommen kann.
Das heißt, es heißt aber nicht Sams im arabischen Raum? Sie
Nein,
haben einen anderen, anderen Namen gefunden.
Das heißt so ähnlich wie ich weiß es nicht mehr genau, ich wusste es mal Silan oder Sie, irgendwas mit Sie. Und
ah, Siha habe ich was gelesen.
Siha, ja. Siha, genau, Siha.
Okay, dann ist das Sams. Ich dachte nämlich, was ist das für eine Geschichte?
Ja.
Okay.
Ja.
Und haben Sie jemals diesem schüchternen Menschen sagen können, dass Sie ihn als Vorbild genommen haben für Ihren Welterfolg?
Nein, ich war vor kurzem in der Nähe von Schweinfurt vorgelesen und dann kam ein junger Mann auf mich zu, so ein etwa 30-Jähriger, hat mein Buch zum Signieren hingelegt und hat sich vorgestellt mit seinem Namen. Ich will ihn jetzt hier nicht nennen, ja. Und dann sagte ich, ach, sind Sie der Sohn von? Sagte er, ja, der bin ich. Sagte ich, wussten Sie, dass Ihr Vater der Vorbild war oder das Vorbild war für meine Sams-Geschichten? Nein, das ist ja toll. Ach, das muss ich gleich meiner Mutter erzählen. Mein Vater ist leider gestorben.
Aber was für eine schöne Geschichte, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Sie haben mal gesagt, es gibt zwei Kategorien von Kinderbuchautoren. Wissen Sie, was damit gemeint ist?
Ich weiß, was gemeint ist und ich habe es schon längst bereut, das mal gesagt zu haben. Das war irgendwie so aus dem Gespräch entwickelt, ja. Ich sagte, Kinderbuchautoren, die typischen vielleicht haben zwei extreme Kindheiten. Die eine sehr sonnige wie Astrid Lindgren, die dann später, als sie mit ihrem unehelichen Kind in Stockholm war und arbeiten musste, sich immer zurückgesehnt hat an dieses schöne Bullerbü ihrer Kindheit und von da aus ihre Kraft schöpfte. Und dann gibt es Autoren wie zum Beispiel Janosch, der so eine ganz zerstörte, schlechte Kindheit hat und versucht gewissermaßen im Nachhinein sich die Kindheit zu erschaffen, die er eigentlich nicht hatte.
Und Sie zählen sich eben auch eher in die Janosch-Kategorie?
Ja, aber nicht so extrem. Also wenn er Janosch minus 10 hat, dann habe ich vielleicht minus 5, ja.
Aber Sie hatten eine sehr schwierige Kindheit. Sie haben Ihre Mutter sehr früh verloren.
Ja.
Sie kamen dann zu Ihrem Vater, der Ihnen das Lesen beispielsweise verboten hat. Warum?
Ja, er hat es eigentlich nicht direkt verboten, aber er hatte immer gute Argumente. Er war Malermeister. Und wenn ich mit einem Buch saß, sagte, hast du nichts zu tun? Schau mal, wenn ich hier diese Wand streiche, dann dauert es eine Viertelstunde und dann ist diese schmutzige Wand ganz weiß und ich kann davor stehen und sagen, ha, das habe ich geschaffen. Und du sitzt jetzt eine Viertelstunde da und schaust in dein Buch. Und was hast du jetzt geschaffen? Was ist das? Was ist das Ergebnis? Geh mal lieber in den Hof und kehr mal die Blätter weg.
Und dann sind Sie aber sehr erfinderisch gewesen, um ihm doch lesen zu können. Was haben Sie alles unternommen?
Ja, das stimmt. Zum einen habe ich nachts im Bett gelesen und nachdem mein Vater das mitgekriegt hat, hat er mir die Nachttischlampe, also die Birne, rausgeschraubt und dann habe ich etwas ganz Gefährliches getan, was ich keinem Kind raten würde. Ich habe mit einer Kerze gelesen.
Unter der Bettdecke?
Nee, nicht unter der Bettdecke, über der Bettdecke natürlich, das ist klar.
Ja. Ich sehe Ihr Haus schon in Flammen.
Ja, ja. Und das Witzige ist, also ich hatte ein Buch, das mir besonders lieb war, obwohl es kein erzählendes Buch war, das war das Sprachbrockhaus. Und zwar war es mir besonders lieb, weil da der Name meiner Mutter, Betty Benker, also der Mädchenname meiner Mutter mit ihrer schönen, klaren Schrift vorne drin stand. Das war ihr Buch und das war das Einzige, was ich von ihr wusste oder geerbt habe. Und ich saß stundenlang da und habe immer diese Bilder angeschaut, weil die verschiedenen Begriffe erklärt worden sind durch Bilder. Und jetzt vor kurzem hatte ich dieses Buch mal wieder in der Hand, habe es durchgeblättert und dann habe ich gesehen, auf der einen Seite sind ganz viele Wachsflecken. Und zwar auf der Seite Revolver.
Okay, da haben Sie länger drauf geguckt.
Ja, ja, jedes Kind interessiert sich, oder jeder Junge meinetwegen, aber vielleicht auch jedes Mädchen. Ich will da nichts das ausschließen, interessiert sich wahrscheinlich für Waffen.
Aber wahrscheinlich hat auch gerade dieses Buch, der Brockhaus, Sie in so viele Welten gebracht, weil da natürlich die gesamte Welt abgebildet ist.
So ist
Man
das.
Kann mit dem Lesen so schön in fremde Welten entfliehen. Hat das Ihre Fantasie beflügelt?
Ja, wahrscheinlich auch sogar die Bilder, die ich oft abgezeichnet habe.
Und Sie hatten dann auch einen Berufswunsch, Sie wollten nämlich Illustrator werden.
Ja, eigentlich wollte ich ein freier Maler werden, dessen Bilder in allen Galerien der Welt hängen, so ungefähr. Ja, das habe ich dann doch nicht geschafft, also da hat die Begabung doch nicht gereicht. Aber ich war dann immerhin Illustrator, illustriere auch viele meiner Bücher selbst.
Sie leben in Bamberg, sind in Schweinfurt geboren und haben eine schwäbische Vergangenheit. Wann hat es Sie nach Stuttgart geführt?
Nach dem Abitur bin ich an die Kunstakademie oben auf dem Killesberg in Stuttgart gegangen und war da erstmal Kunststudent. Eigentlich, ich glaube, ich habe es schon erzählt, wollte ich ein berühmter Maler werden.
Ein großer Illustrator.
Auch das. Ich habe nur gemerkt, so schnell geht das nicht. Und wir führten eine Studentenehe und dann kam bald unser erstes Kind, der Michael. Und ich habe mir gesagt, na, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich kann jetzt nicht warten, ob ich in 10 Jahren berühmt bin, bis dahin nichts verdiene. Und dann habe ich noch ein Kunsterzieherstudium schnell angeschlossen und war dann erst mal 6 Jahre Kunsterzieher an einem Gymnasium, auch in Baden-Württemberg.
Ja, Sie waren in Crailsheim?
In Crailsheim, genau.
Waren auch eine Zeit in Filderstadt?
Ja.
Welche Erinnerung haben Sie denn, wenn Sie an diese Zeit denken? Welches Bild kommt Ihnen da zuerst?
Zuerst kommt Crailsheim, weil das war eine sehr glückliche Zeit. Mein Schwager war, muss ich sagen, weil er ja gestorben ist, der Michael Ballhaus, ein berühmter Kameramann. Und ich habe immer in der Ferienzeit, also in den Semesterferien, Gelder durchverdient. Diese Möglichkeit hat er mir gegeben, indem ich bei ihm Kameraassistent gemacht habe, wenn er Filme gedreht hat. Auf die Art und Weise kam ich mit Filmen in Berührung, habe mich dafür interessiert und dachte dann, als ich Kunsterzieher war, naja, also in dieser Zeit, wo alle ihr Handy haben und Fernsehen schauen, dann genügt es eigentlich nicht, dass sie nur irgendwelche Bildchen mit Wasserfarben malen. Ich muss da Medienerziehung machen. Und am besten lernt man, indem man das selbst tut. Also habe ich erst eine Film-AG gegründet am Nachmittag. Die bekam ich nicht bezahlt. Das war gewissermaßen mein freier Entschluss. Das war im Lauf der Zeit so ein Andrang. Dann hatte ich die erste, die zweite und die dritte, 3 Film-AGs für die Unter-, Mittel- und Oberstufe. Die Unterstufe, Unterstufenkinder wollten hauptsächlich vor der Kamera agieren. Die kamen immer nachmittags mit den wildesten Verkleidungen in die Schule. Die in der Oberstufe, die wollten Schnitt und machen und Drehbücher schreiben und hinter der Kamera stehen. Das war eine sehr glückliche Zeit. Ich habe dann dort Schluss gemacht oder machen müssen, weil meine Frau ihr unterbrochenes Studium in Tübingen aufnehmen wollte. Und dann bin ich ihr zuliebe umgezogen in die Nähe von Tübingen. Und das Tragische war, wir haben den ersten Preis bei einem Schülerfilmwettbewerb gewonnen und bekamen da eine ganz tolle Kameraausrüstung mit Tonträgern und allem.
Hätten jetzt so richtig durchstarten können.
Ja, wir hätten richtig durchstarten können. Mhm. Und es kam so ungefähr am vorletzten Tag, an dem ich von der Schule weggegangen bin. Und ich hatte noch viel Kontakt mit meinen Film-AG-Schülern. Die haben mir hinterher gesagt, Herr Ma, es kam ein Nachfolger, der hat überhaupt nichts am Hut mit Film und jetzt verstaubt die schöne Kamera in irgendeinem Schrank im Lehrerzimmer.
Wie schade, weil es spricht so sehr für diese Theorie, dass man am besten ist darin, wo die Leidenschaft am größten ist.
Ja.
Und das steckt die Schüler natürlich an. Und wenn ein Lehrer so begeistert davon ist, hatten sie einfach sehr viel, was sie vermitteln konnten.
Ja, ja. Dieser Kontakt zu den Filmschülern, sage ich mal, der riss eigentlich nie ab. Ich bekam immer viele Briefe. Und als mein Sams-Film, der erste Sams-Film, den Filmpreis in München bekam, dann war ich da bei der Preisverleihung. Und ich war halt ein unbekannter Drehbuchautor, noch dazu für einen Kinderfilm. Und wenn Veronika Ferres dann aufgetaucht ist in der Pause, waren sofort 20 Fotografen außenrum. Froni, schau mal, Froni, lächeln hier bitte, Froni. Ich bin dann völlig unbekannt und lässig dran vorbeigegangen. Plötzlich rief einer, Herr Ma, bitte herschauen. Klick, 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 hat fotografiert. Ich sagte, woher kennen Sie mich denn überhaupt? Sagte, ich bin doch der Roderich aus
Schüler.
Der Film-AG.
Ja,
super. Er war inzwischen Pressefotograf.
Wir haben eben schon kurz anklingen lassen, dass Sie es nicht leicht gehabt haben als Kind. In Ihren Geschichten machen Sie sicherlich auch anderen Kindern Mut. Ist das die Botschaft Ihrer Bücher?
Ja. Wobei ich allerdings versuche, nicht so mit erhobenen Zeigefinger meine Geschichten zu erzählen. Das soll eigentlich subkutan, also untergründig folgen. Also jetzt fällt mir gerade ein dummes Beispiel ein, ich sag's nur mal. wie ich versuche, so Rollenklischees zu durchbrechen, indem ich zum Beispiel in Lippels Traum die Mutter arbeiten lasse und der Vater ist hauptsächlich zu Hause und seine Leidenschaft ist, neue Küchengeräte anzuschaffen. Ja? Und
was das, es ja auch durchaus gibt.
Was es durchaus gibt, ja. Aber ich sage nicht, übrigens, das war eine merkwürdige Familie, weil die Mutter nämlich arbeitete, sondern es wird so ganz selbstverständlich erzählt, dass es für die Kinder auch selbstverständlich wirkt und eingeht.
Ärgert Sie das, wie mit Klischees ansonsten auch umgegangen wird, dass sie so sehr verbreitet sind, gerade weil Sie auch jemand sind, der mit den Klischees so gerne bricht?
Ja, ich versuche natürlich, diese Klischees wirklich zu brechen und mir auch Gedanken zu machen. Und manchmal lese ich hinterher eine Geschichte durch, die ich geschrieben habe, bevor ich sie an den Verlag schicke und merke, ach, jetzt bin ich wieder ein Klischee aufgesessen. Ja, jetzt lasse ich wieder den Vater irgendetwas sagen, was auch die Mutter hätte sagen können. Ja, und dann nehme ich mir das Manuskript nochmal und es ist ja ganz einfach, das zu ändern.
Ist das so der rote Faden, der all Ihre Werke eint? Oder was würden Sie sagen, durchzieht Ihre Werke?
Ich glaube, das ist nicht so sehr das, was meine Werke eint, sondern eigentlich die Fantasie. Dass ich versuche, meine Fantasie nicht einzuschränken und hoffe, dass die Fantasie der Kinder gewissermaßen mitschwingt mit meiner Fantasie und sie sich darauf einlassen, sich irgendwelche unbekannten Welten oder Gegebenheiten vorführen zu lassen und die als real zu nehmen. Also sowas könnte es geben. Also sie, dass sie denken, ja stimmt, ein Sams wäre doch ganz gut.
Und jetzt erscheint im Herbst das nächste Buch von Ihnen. 44 Jahre nach der ersten Sams-Geschichte kam wieder eine Sams-Geschichte. Was tun Sie für Ihre Fantasie? Müssen Sie auch dafür arbeiten, dass die erhalten bleibt?
Ja, also ich stelle natürlich fest, ich bin jetzt über 80. Früher mit 50, 60 hatte ich 3 Ideen gleichzeitig und musste auswählen, was ist jetzt die bessere und welche liegt mir näher. Wenn man mit 80 Jahren überhaupt mal eine neue Idee hat, dann muss man die gut festhalten und schön ausbauen und nicht vergessen und sich Notizen machen, dass sie nicht wieder vergisst. Aber das Sams-Buch kam ja schon im
2017.
Letzten Jahr. Ja. Jetzt wird ja ein neues erscheinen.
Schon wieder eins.
Ja. Und zwar wird das heißen Snuffy Hartenstein. Und das ist ein unsichtbarer Hund. Ich kann Ihnen erzählen, wer mich auf die Geschichte gebracht hat.
Sie haben einen großen Welterfolg gelandet mit Das Sams. Im September kommt eine neue Geschichte. Snuffy Hartenstein und sein dicker Freund. Es steckt schon irgendwie schwierig, kriegt man es aus dem Mund raus. Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Ja, also das kann ich genau erzählen in dem Fall, wer mich darauf gebracht hat. Ich war in Frankfurt auf der Buchmesse zu einem Gespräch am Stand eingeladen bei der Zeit. Und dann wurde auch das Publikum mit einbezogen und dann hat mich eine Mutter gefragt, ihr Sohn, der sei jetzt 6 Jahre alt und er hätte einen unsichtbaren Freund und mit dem spricht er und jetzt stellt er sogar einen Teller für den hin auf den Tisch und es schwang so ein bisschen eine Angst mit, ist das gefährlich, wird er am Ende vielleicht schizophren, ja. Und ich habe sie getröstet und sagte, nein, im Gegenteil, Sie haben ein besonders fantasiebegabtes Kind, Sie können stolz sein und spätestens in der Pubertät schickt er diesen Freund sowieso weg. Dann meldete sich eine andere Frau und sagte, ja, und wo werden die dann hingeschickt? Ich habe kurz nachgedacht, sagte, ja, wo landen die dann? Danke für die Idee, Sie können sie in meinem nächsten Buch nachlesen.
Und jetzt geht es um 2 unsichtbare Hunde, glaube ich sogar.
Ja, es gibt den einen, also der eine Junge hat einen unsichtbaren Hund und ist ein bisschen allein in der Klasse. Und dann kommt aber ein neuer Junge in die Klasse, er saß allein in der Bank, der setzt sich neben ihn und da stellt sich heraus, dass er auch einen unsichtbaren Hund hat. Der zweite Junge ist so ein bisschen dicklich-füllig also, und er hat auch sich einen dicken Mops vorgestellt, passt zu ihm. Und jetzt werden die immer mehr befreundet und brauchen ihre Hunde nicht mehr und schicken sie weg. Und die Geschichte geht los, dass Snuffy Hartenstein, so heißt der eine Hund, in einem völlig weißen Blatt sitzt und sagt, wo bin ich eigentlich hier? Und dann blopp landet ein anderer Hund neben ihn, den er noch gar nicht kennt, weil er nicht weiß, dass der andere Junge auch einen Mops hat. Und die sagen, wo sind wir hier? Vielleicht gibt's uns gar nicht. Dieser Junge hat sich vorgestellt, dass es mich gibt und vielleicht bin ich gar nicht existent. Und dann sagt der andere, pass auf, ich kann dich sehen. Kannst du mich auch sehen? Ja, wenn du mich sehen kannst, muss es mich geben. Und dann füllt sich das Blatt, das Bild immer mehr. Ja? Jetzt stellen Sie sich eine Wiese vor, einen Bach, einen Baum, damit Sie das Bein heben können. Dann können Sie nicht schlafen, weil Sie sich ein Bett vorgestellt haben. Dann stellen Sie sich vor, die dunkelste Dunkelheit, die es gibt. Und dann sieht man zwei völlig schwarze Seiten. Und dann blättert man es wieder um. Also es ist... hat sowas von, man nennt es neuerdings nicht Bildergeschichte, Graphic Novel. Also ja, es gibt sehr
eine
viele...
Eine moderne Erzählform.
Herr Maar, genau.
Man merkt richtig, wie begeistert Sie vom Erzählen sind. Sie grinsen dabei, wenn Sie diese Geschichte erzählen. Inwiefern ist das für Sie auch ein Lebenselixier, Geschichten zu schreiben, Geschichten zu erzählen?
Ja, das ist durchaus ein Lebenselixier, das haben Sie richtig definiert. Ich glaube, wenn ich nicht mehr schreiben könnte oder wollte oder würde, es würde mir etwas ganz Entscheidendes fehlen. Also dieses Wohlgefühl, wenn man eine neue Idee hat und sie sich langsam entwickelt und dann noch ein Seitenstrang sich aufmacht und dem man folgen kann. Ich habe es mal genannt, es ist fast sowas wie eine Droge. Und fällt allerdings dann in ein Loch, wenn die Schreibblockade kommt, die öfter mal da ist.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja die größte Angst eines Autors, dass diese Schreibblockade kommt. Haben Sie ein Mittel dagegen gefunden?
Ja, warten.
Was war die längste?
3 Tage.
Das ist nicht wirklich lang.
Das ist nicht wirklich lang. Und vor allen Dingen merkt man dann, wenn man darüber nachdenkt, woher diese Schreibblockade kommt. Also beim letzten Mal zum Beispiel, da hatte ich eine Nebenfigur eingeführt, und die hat da eigentlich noch gar nichts verloren. Jetzt muss ich das Sams, Herrn Taschenbier, Herrn Mohn und diese andere Figur durch die Geschichte begleiten. Und die hat immer dazwischen gefunkt. Ich habe sie aus den Augen verloren, musste wieder neu. Dann merkte ich, also die darf erst auf Seite 150 kommen. Und dann musste ich halt 10 oder 15 Seiten wegwerfen in den Papierkorb, schweren Herzens, und an der Stelle ansetzen, wo sie zum ersten Mal aufgetreten ist. Ja, und dann ging es wieder weiter, dann floss die Geschichte.
Und da können wir gleich anschließen, über das Eigenleben der Figuren sprechen wir nämlich noch mit Paul Maar.
Gut.
Merken Sie das, dass diese Figuren eigentlich Sie bestimmen?
Ja, durchaus. Also als ich das erste Sams-Buch geschrieben habe, da war für mich eigentlich die Hauptfigur der sogenannte Vater vom Sams, Herr Taschenbier, der gewissermaßen konträr aufgebaut ist zum Sams. Nur hat der Sams hat mich so gefangen genommen und hat mich gewissermaßen auf Pfade geführt, von denen ich am Anfang gar nichts wusste.
Stimmt die Geschichte mit den Wunschpunkten, dass Sie die falsche Pinselfarbe noch im Becher hatten und deshalb sind die Punkte blau?
Ja, ich wusste zwar genau, als ich die Geschichte angefangen habe, dass Sams sollte Wünsche erfüllen können, aber ich wusste noch nicht wie. Ich dachte, vielleicht hat es irgendeinen Zauberspruch oder Taschenbier muss immer diesen Zauberspruch sagen. Punkt verschwinde, Wunsch werde wahr oder wie auch immer. Ja. Dann habe ich das Sams gemalt, weil ich oft meine Figuren schon male, wenn ich mitten in der Geschichte bin und sie mit der Reißzwecke an die Wand hänge, dann habe ich sie immer vor mir und sehe sie. Ich hatte den blauen Taucheranzug gemalt. Dann kam ein Telefongespräch dazwischen. Dann habe ich den Pinsel wieder genommen, in Wasser getaucht und habe mir das Sams angeschaut und dachte, ach, wenn ich dem Sams Sommersprossen geben könnte, vielleicht Sommersprossen wie bei Pippi Langstrumpf, würde es noch frecher aussehen. Ich habe den Pinsel in Wasser getaucht, bin in Ocker gegangen, also dieses helle Braun, und habe angefangen, die ersten Wunschpunkte und nicht Wunschpunkte,
Sommersprossen,
genau. Die wurden noch braun, dann hat sich dieses Braun und Blau durchgesetzt. Dann wurden sie grün und ganz am Ende wurden sie blau, weil die Farbe vom Taucheranzug, die ich vorher gemalt hatte, noch im Pinsel war. Ich hatte vergessen auszuwaschen. Ich habe schon mein Wolläppchen in der Hand gehabt, mit dem ich immer die überflüssige Farbe abtupfe und wollte das Blau wegmachen. Und da kam blitzartig die Idee her. Ich erfinde gerade, dass Sams rum haben Sams eigentlich nicht blaue Sommersprossen. Da waren es noch Sommersprossen. Und ich musste noch eine Nacht drüber schlafen, dann war mir klar, das werden Wunschpunkte. Jetzt weiß ich, wie Herr Taschenbier wünscht.
Funktionieren Geschichten im digitalen Zeitalter genauso gut wie vor 40 Jahren?
Ja, ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Also ich mache sehr viele Lesungen. Und nicht nur, dass dann sehr viele Erwachsene da sind, die dann hinterher kommen und sagen, Herr Maar, das Sams war in meiner Kindheit mein Lieblingsbuch und jetzt lese ich es meinem 8-jährigen Sohn vor und er findet es noch genauso gut, auch im digitalen Zeitalter. Ich merke halt, dass meine Geschichten immer noch ankommen. Das spürt man nur bei Lesungen, sonst weiß man nicht. Oder vielleicht merke ich das an den vielen Kinderbriefen, die mich erreichen.
Gibt es so eine Geschichte, die Sie ganz besonders gerührt hat? Auch von den Kinderbriefen ist bestimmt jede Menge mit dabei.
Ja, sind jede. Ich könnte zwei erzählen. Eine, die ich ein bisschen skurril fand und eine, die ich traurig fand. Ich beantworte auch jeden Kinderbrief. Also ein Brief kam von einem kleinen Mädchen, muss vielleicht 6 Jahre alt gewesen sein. Das hat noch mit Druckbuchstaben geschrieben und zum Teil so, wie man das spricht, also nicht lieber Paul, Ma, sondern lieber, weil man sagt lieber.
So hört sie so. Das gesprochene Wort geschrieben.
Ja. Ja. Lieber Paul, Ma, unser Kater Moritz ist ganz dick geworden. Der Tierarzt sagt, er hat Krebs. Jetzt habe ich ganz große Angst. Der Sams ist doch auch so dick. Bitte schreib mir, hat der Sams Krebs? Da kann man leicht zurückschreiben. Ja. Nein, das ist halt so viel. Keine Angst.
Sie konnten Entwarnung geben.
Ja.
Ja. Und die andere Geschichte?
Die andere Geschichte. Hallo Paul Ma, wenn ich nachts im Bett liege, dann denke ich, jetzt kommt der Sams vielleicht auch zu mir, stelle ich mir vor. Und dann hat es noch einen Wunsch frei für mich und dann sage ich, ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Also das will eigentlich von mir eine Antwort haben. Aber sie sagt nicht, was hältst du davon, Paul Ma, sondern sie macht es über die Sams-Schiene.
Ein Sprachrohr, was natürlich diese Figur für viele Kinder auch ist.
Ja.
Haben Sie deshalb dann auch diese Geschichte mit dem fremden Bruder geschrieben?
Vielleicht auch deshalb, ja.
Paul Ma, herzlichen Dank für den Besuch in SWRs Leute. Ihnen alles Gute und weiterhin viele spannende Geschichten.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Eins gehört.